ARD.
Hallo, Fakt ab hier, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit Charlotte Grieser und leider, I'm so sorry, nicht wie angekündigt mit Dr. Leon Windscheid. Die Folge müssen wir verschieben, aber dafür ist fast noch besser eigentlich. Es ist natürlich noch viel besser.
Ja, bitte, Charlotte. Leider ist heute nur auf der anderen Seite des Bildschirms Sina Kürz. Es tut mir unfassbar leid.
Nein.
Ich entschuldige mich später auch nochmal richtig.
Okay.
Das ist ja ein guter Teaser.
Okay. Ich mache mich nachher mal eine Runde volle Möhre zum Deppen für euch. Wait for it. Aber zuerst, es ist ein sehr faktabiges Thema, Sina.
Mhm.
Aber ich versuche es niedlich zu verpacken, ja?
Fäkalien?
Also ein Wort ist eklig, ein Wort ist süß.
Okay.
Kotzende Katzen.
Ja. Ist schön, ja. Also ist auch lustig, ist auch ganz toller Content fürs Internet, ne? Kotzende Katzen.
Ja, ich habe mich nicht getraut, nachzugucken, weil ich dachte, oh nee, ich weiß was, davon gibt es wahrscheinlich Remixe, wahrscheinlich mit den Kotzgeräuschen der Katzen und mit irgendwelcher Musik geremixt oder so ganz furchtbare Sachen. Naja, wir bleiben auf der wissenschaftlichen Seite und zwar hat ein Team aus den USA Katzenerbrochenes untersucht.
Mhm.
Aber nicht von kranken Tieren, sondern das, was die so regelmäßig hochwürgen. So, ne?
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das erklären muss. Also du weißt das, aber ich weiß nicht, ob das alle wissen. Katzen würgen ja so Haarballen hoch.
Ja.
Ne? Also die putzen sich, die fressen auch mal das ein oder andere Nagetier und dann haben die halt Haare im Magen. Und das wird nicht verdaut. So, bevor man sich dann da einen Darmverschluss holt, also das wird natürlich zum Teil verdaut, aber nicht alles.
Mhm.
Und bevor man sich einen Darmverschluss holt, Leute, keine Haare essen. Nix gut. Dann sollte es natürlich besser oben wieder rauskommen. Und anders als bei Vögeln, die das ja auch machen, Raubvögel vor allem, geht das bei Katzen nicht einfach so, sondern die fressen dafür Pflanzen, meistens Gras.
Mhm.
So. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie wissenschaftlicher Konsens, dass Katzen bestimmte Pflanzen fressen und davon können die dann halt kotzen und kriegen diese Haarballen wieder raus. Aber offensichtlich war das nur eine Hypothese. Und ein Team hat jetzt mal eine Studie dazu gemacht. Für mich war das so total gesichertes Wissen.
Ja, aber das ist sehr häufig. Also ich habe bei ganz vielen Tierthemen das Gefühl so, ach, das war noch nicht klar. Aber das eine ist ja Beobachtung, das andere ist, das Ganze dann mal wirklich zu einer Studie zu verarbeiten. Und das ist jetzt passiert.
Ja, das stimmt.
Also super.
Richtig. Ja, also sie haben diese Haarballen genommen und untersucht, was drin ist. Dafür werden die seziert und mit einer Goldschicht überzogen, damit man sie unter dem Elektronenmikroskop angucken kann. Ich dachte kurz, oh, die teuerste Kotze der Welt, aber das stimmt nicht. Sina, was ist die teuerste Kotze der Welt?
Klar, irgendwas, was man dann auch noch, ist es dieser, der Kaffee kommt hinten raus, ne, bei dieser einen Katzenart in Asien.
Der kommt hinten raus, genau.
Honig ist bestimmt eine teure Kotze, oder?
Das stimmt, das
ist
auch.
Ja auch
es gibt ja so bestimmten Honig,
genau.
Das ist richtig. Aber die teuerste Kotze der Welt ist Amber. Das ist das, was in Pottwalmägen drin ist. Das Zeug,
ja,
was früher als Grundlage für Parfums genommen wurde. Ich glaube, bei manchen Parfums ist es heute noch drin. Die sind dann nicht vegan.
Mhm.
Aber das kann man inzwischen auch künstlich herstellen. Wir hatten auch mal, apropos, es könnte ja auch hinten rauskommen, eine Folge zu Schmuck aus Dino-Kot. Das können wir noch mal in die Shownotes packen, finde ich. Das war sehr gut. Okay, zurück zu den Katzen, ja?
Ja.
Die Katzen suchen sich offenbar tatsächlich so bestimmte Grassorten, die gezackt sind. Also so geriffelt an der Seite oder selber so eine haarähnliche Struktur haben. Denn daran bleiben die Haare wie an einem Kamm hängen.
Ach.
Also das heißt, ne? Und das verklumpt dann und dann kann man das schön als kleines Bällchen wieder rausspucken. So.
Ah, okay. Das heißt, es geht nicht nur um Katzenkotze, sondern ganz speziell nämlich genau, wofür es eben da ist. Also um den haarigen Anteil,
genau,
der Katzenkotze.
Genau, es geht um diese Haarballen und nicht die kranke Katze, die irgendwas auskotzt, sondern wie die das wieder rauskriegen. Und dafür wissen die offensichtlich ganz genau, welche Pflanzen sinnvoll sind zu fressen.
Crazy,
so. Ja. Eine Hypothese war auch, dass da Parasiten drin hängen bleiben, das stimmt aber wohl nicht. Oder zumindest konnten sie es in dieser Studie nicht bestätigen, weil die Parasiten zu klein sind im Vergleich zu diesen, zu dieser kammartigen Struktur von den Pflanzen.
Ja, aber ich finde es gerade auch sehr verrückt, weil, Ich bin gar nicht so, ich kenne mich gar nicht so gut mit Kotzen aus, fällt mir gerade auf, weil natürlich Sina, wird nicht der komplette.
Das ist eine Wissenslücke.
Ja, natürlich wird nicht der 100% komplette Inhalt ausgeleert. Aber also vielleicht nicht zwingendermaßen. Deswegen ist es wichtig, dass genau die Dinge aus dem Magen wieder rauskommen. Und das funktioniert eben mit dieser Grassorte dann ganz gut. Mit diesen Sorten, wo die Haare eben dran hängen bleiben. Das finde ich gerade auch
du
sehr
meinst,
crazy.
Du meinst, dass das Futter nicht rauskommt, oder was?
Ja, nee, dass nicht einfach alles rauskommt, weil dieser Kotzprozess ist ja vor allem wichtig, damit die Haare eben nicht in den Verdauungstrakt weiter reinkommen. So, die können ja nicht verarbeitet werden. So. Und deswegen essen, also so habe ich es jetzt verstanden, deswegen essen sie auch vor allem Grassorten, die dafür sorgen, dass nicht nur dieses Kotzen entsteht, sondern dass auch das Haar an diesen Grassorten dran bleibt. Ich meine, sie könnten ja stattdessen auch irgendwas anderes Ekelhaftes essen, aber da bleiben die Haare vielleicht nicht dran hängen.
Genau, und ich glaube, es ist so, dass Katzen halt, also Katzen können ja Pflanzliches sowieso nicht verdauen, ne? Also das geht eben, also ich meine, wenn du eine Katze mit Kartoffeln fütterst, dann geht das halt durch normalerweise, ne? Das kotzen die nicht aus. Aber irgendwie können die anscheinend hochwürgen, so, also mit Absicht. Ich weiß nicht, ob sie sich dann so die Kralle in den Hals, also nein, das machen sie natürlich nicht, aber.
Nein, die machen diesen geilen Move, die machen diesen geilen Move.
Genau, die
immer.
Machen diesen Würgemove,
ja,
genau.
Der Würgemove.
Und, der Würgemove. Und damit, genau, da geht es nur um diese Haarballen, die rausgewürgt werden und welche Pflanzen da drin sind. Das haben die untersucht. So. Aber, kleiner Side, woher haben die diese Haarballen? Ja? Es waren leider nur ganz wenige. Es waren nur 6 Haarballen, die untersucht wurden. Also, ne, wer da noch dran forschen möchte, mal wieder der kleine Fakt-Up-Service. Wenn ihr noch ein Forschungsthema sucht, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Aber diese Haarballen, die haben sie dann nicht, als sie die Forschungsidee hatten, gesammelt, sondern eine der Autorinnen dieser Studie hat einfach mehrere Jahre die Kotze ihrer Katze gesammelt, weil sie dachte, oh ja, vielleicht kann man da irgendwann mal was dran untersuchen. Entschuldigung, also ich habe bestimmt auch ein paar Sachen in der Tiefkühltruhe, die nicht mehr so super appetitlich sind, aber Katzenkotze, also ich liebe Katzen, aber sorry.
Boah, das finde ich auch wirklich pervers eklig, vor allem von so einem karnivoren Tier. Aber ja, eigentlich kann ich da gar nichts mehr zu sagen.
Und ich setze noch einen drauf, Sina. Komm, ich habe noch einen. Pass auf, ich habe da nämlich in einem Sekundärartikel gelesen, die hätten das Gewölle der Katzen untersucht. Und dann dachte ich so, Gewölle kenne ich nur bei Eulen oder bei Vögeln überhaupt.
Gewölle?
Genau, dass das, was die da rauskotzen, dass das so heißt, dass es bei Vögeln so heißt. Also Eulen würgen ja auch sowas hoch, ne? Die Knochen und die Federn von irgendwelchen Tieren, die sie...
Ach so,
und Fell, genau.
Aber das Wort kannte ich nicht. Okay.
Gut, also das heißt Gewölle und dann dachte ich, okay, ich will das jetzt wissen, weil ich hätte das bei Katzen nicht gesagt. So, dann habe ich nachgehockt. Manche Leute nennen es Gewölle, aber der veterinärmedizinische Begriff ist Trichobezoar. So heißt es übrigens auch bei Menschen, wenn sich so eine Verklumpung im Magen bildet. Von Persisch, ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus, Pazor, das heißt Gegengift, wait for it. Wenn es aus Haaren ist, heißt es Trichobezoar. Wenn es zum Beispiel aus Pflanzenfasern ist, heißt es Phytobezoar. Und Bezoare findet man bei ganz vielen Tieren im Körper, vor allem bei Wiederkäuern, also Kühe, Ziegen und so weiter.
Ja.
Und die werden bzw. wurden volksmedizinisch als Gegengifte benutzt. Das heißt Gegengift. Denn wenn die lange im Magen liegen, sagen wir bei einer Kuh, die das nicht rauskotzt, dann werden die nach und nach so richtig fest. Also die sind dann mit so einer harten Schicht überzogen. Manchmal sind die dann auch im Darm und lagern sich so in den Seitentaschen ab.
Oh je.
Und denen wurden schon im Altertum Heilkräfte zugeschrieben. Ja. So, es gibt zum Beispiel... Ich weiß nicht, wer von euch in München sitzt. Geht mal vielleicht, wenn ihr wollt, in die Residenz. Da gibt es nämlich Bezoare, die als Schmuckstücke gefasst sind. Ja, also wirklich mit Gold, mit Edelsteinen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Mhm. Aus dem Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert. Denn angeblich konnten die Gifte neutralisieren. Dann hatte man so eine Kette mit so einem hübsch dekorierten Magenstein von ich weiß nicht welchem Tier dran. Und dann tauchte man das in ein Getränk, von dem man dachte, dass es möglicherweise vergiftet sein könnte.
Ja.
Um das zu neutralisieren.
Ich hatte gerade die Hoffnung, weil du gesagt hast, Schmuck. Ich so, oh, Gott sei Dank nur, sag ich mal, äußerliche Anwendung. Aber gut, der ein oder andere wollte wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und hat es nicht nur ins Getränk getunkt.
Ja, so. Dann habe ich noch gelesen, dass in der traditionellen chinesischen Medizin Bezoare bis heute eine Rolle spielen. Ich habe eine Studie gefunden, ich habe die nicht gelesen, muss ich sagen. Dafür hatte ich keine Zeit, aber es gibt eine Studie von 2024, wie der Einsatz von Besoan bei der Bekämpfung von Lebertumoren wirken könnte. So. Also es ist ein tiefes Rabbit Hole, diese Besoare. Die gibt es auch bei Harry Potter übrigens.
Ehrlich?
Ja. Ja, ich dachte damals, als ich das gelesen habe, die Autorin hätte sich das ausgedacht, aber offensichtlich hat sie da einfach was genommen, was es gibt. Ja, als Gegengift auch da.
Ach, das heißt so, da auch, das sind da auch Gegengifte.
Das heißt da auch so, genau. Und das ist, ich glaube, Harry benutzt es irgendwann mal, um Ron zu retten, der vergiftet wurde oder so. Ja, genau. Also die Geschichte der Besoare, da kann man sich tief ins Internet bewegen. Aber ich habe noch was anderes, und zwar, es gibt um die 20, ja, ich konnte nicht aufhören.
Das ist Rabbit Hole, ja, und du bist richtig abgestiegen, alles klar?
Ja, also es gibt ungefähr 20 Vogelarten, die Gewölle produzieren, habe ich dann gelernt. Ich kannte das nur von Eulen und Uhus, aber das machen zum Beispiel Möwen auch, das machen Krähen, das machen manche Drosseln. Da habe ich auch gedacht, was würgen die denn hoch, bitte? Ja, aber dann halt ne, so Reste von Käferpanzern zum Beispiel, Krebsschalen bei den Möwen und so weiter und so fort. Und inzwischen natürlich oft auch Plastik.
Ja, klar.
Das bewahrt so manchen Raubvogel offensichtlich vor einer Bleivergiftung, weil die manchmal auch Metalle mit aufnehmen. Und wenn die rauswürgen, bevor das in den Blutkreislauf kommt, überleben die Tiere. Das ist doch schön.
Ja, dafür ist es sehr praktisch. Besoare heißt das?
Genau. Ein Besoar ist so ein Magenstein oder Verdauungstrakt. Stein. Und dann habe ich noch eine Sache gelesen, die ich unbedingt wörtlich zitieren möchte.
Okay.
Da der Aufwand bei der Untersuchung eines Gewölles gering ist, wird das Sezieren eines Gewölles auch interessierten Kindern empfohlen. Beim Einsammeln muss darauf geachtet werden, dass man nicht aus Versehen Kot statt eines Gewölles mitnimmt. Sie riechen nur schwach, sind rundlich und haben im Gegensatz zu Kot abgerundete Enden. Ich nehme an, das gilt auch für Katzenhaarballen.
Ja, Charlotte, ich habe mich ja schon eingangs entschuldigt und ich will es dir nochmal sagen, es tut mir unfassbar leid und es tut mir auch wirklich leid, dass ich nur ein Thema diese Woche dabei habe. Ich meine natürlich, warte, ich mache es nochmal von vorne. Es tut mir aufrichtig leid.
Okay.
Also mein Thema geht um Entschuldigung,
falls
das jetzt noch nicht klar war. Es wurde nämlich festgestellt, eine englische Psychologin hat eine Studie gemacht und diese Studie zu Entschuldigung hat dort festgestellt, dass lange Wörter die bessere Entschuldigung machen.
Lange Wörter?
Also statt ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, das war wirklich äußerst unangemessen von mir. Wenn ich das sage, das ist besser als tut mir leid, das war unangemessen.
Ah, warum?
Also warum? Weil eine lange Entschuldigung einfach mit viel mehr Aufwand verbunden ist. Das ist zumindest schon mal die Vermutung.
Und, einen längeren Satz aussprechen.
Genau. Ne? Muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr Aufwand. Und diese ganze Studie lief so ab. Shiri Levari heißt die, von der Royal Holloway University London, hat erstmal einfach so in den sozialen Medien nach Entschuldigungstexten gesucht. Und da hat sie dann gemerkt, die sind irgendwie länger als andere Texte im Vergleich. Vor allem zum Beispiel bei X. Da kann man ja eigentlich nur eine bestimmte Zeichenzahl benutzen. Trotzdem, die Sätze waren länger und auch die einzelnen Wörter waren länger. Also das ist ihr aufgefallen und dann war für sie so klar, okay, das scheint ein Indikator zu sein. Und darauf hat sie dann ein Experiment designt, um ihre Vermutung zu überprüfen. Und dieses Experiment lief folgendermaßen ab. 49 ProbandInnen haben extra komponierte Entschuldigungen vorgelesen, in mehreren Versionen sozusagen. Und dann sollten die wählen, welche ihnen besonders glaubwürdig vorkam.
Okay, warte mal, also das heißt, es ging quasi, ich entschuldige mich dafür, dass ich zu spät bin, in drei Varianten. Und dann, ich entschuldige mich dafür, dass ich dich betrogen habe, in drei Varianten. Und das dann immer,
genau,
sollten sie immer sagen, welche finde ich davon am glaubwürdig. Okay, okay.
So, und das Ergebnis, wenn eine Entschuldigung, also Entschuldigung ist inhaltlich gleich, ja, die Entschuldigung kommt aber besser an beim Gegenüber, die längere Wörter benutzt hat. Also, wie schon gesagt, ne, statt es tut mir leid, es tut mir aufrichtig leid, als Beispiel. Genau, und das ist eben kognitiv aufwendiger, spiegelt aber eben wieder, dass wir uns wirklich bemüht haben, also um diese Entschuldigung.
Okay.
Wichtig ist natürlich, also das ist das Erste, was ich auch gedacht habe, es darf nicht auf Kosten der Verständlichkeit gehen. Wenn ich also jetzt zu dir sage, Charlotte, es betrübt mich wirklich exorbitant. Dann ist das nicht mehr so glaubhaft, dann ist das keine gute Idee.
Dann denke ich vielleicht auch, dass du mich verarschen willst.
Vielleicht denkst du das dann, vielleicht auch zu Recht. Ja, das ist natürlich auch nur ein Aspekt davon, wie eine Entschuldigung gut funktioniert. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Ebenen. Wenn ich jetzt eine Entschuldigung, die sehr lang ist, ne, lange Wörter hat und sehr aufwendig ist, das ist das eine. Aber es muss natürlich auch irgendwie glaubhaft sein durch so Dinge wie den Tonfall oder durch die Körpersprache. Ne? Also wenn ich sage, oh Charlotte, das tut mir aber leid, dann weißt du, irgendwie tut es mir nicht leid.
Da kannst du so oft aufrichtig sagen, wie du willst. Und hat das nicht auch was damit zu tun, wie glaubwürdig meine Entschuldigung ist, ob ich Verantwortung übernehme für das, was ich getan habe? Also, dass ich nicht sage, ja, also das ist voll blöd gelaufen, tut mir leid, sondern dass ich dann, also wenn es stimmt, sage, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, richtig, genau. Also es muss glaubwürdig rüberkommen, so eine Entschuldigung, wenn die so erzwungen ist oder so rüberkommt. Oder man die einfach nur macht, weil man sich verpflichtet fühlt, dann wirkt die eben auch nicht so gut. Also im Sinne von, ja, okay, tut mir leid.
Du gehst jetzt darüber und entschuldigst
ja,
dich.
Ja, es tut mir leid. Kann ich jetzt wieder gehen?
Und jetzt gebt ihr euch die Hand. So in der Schule.
Genau.
Oh Gott. Ja, okay, ja, das funktioniert natürlich nicht so gut.
Ja, das klappt auch nicht so gut. Also Leute, immer schön ehrlich sein und Verantwortung übernehmen für Fehler. Und dann ist auch alles wieder gut.
Und lange Wörter verwenden.
Und lange Wörter verwenden.
Sina, eine Sache habe ich noch. Hast du schon abgestimmt?
Abgestimmt. Kommunal, nee. Was? Eine Wahl? Nee.
Eine Kommunalwahl, nee. Eine Wahl, ja. Aber bis nächste Woche Donnerstag kann man noch abstimmen für etwas, was dir und mir eigentlich sehr wichtig ist.
Vogel des Jahres?
Ja, genau.
Ehrlich?
Ja, ja. Du kannst noch für den Vogel des Jahres 26 abstimmen.
Ich wusste es wirklich nicht, Leute. Vogel des Jahres. Ja, okay. Wo fangen wir da an? Aber da gibt es KandidatInnen, oder?
Genau, es gibt KandidatInnen. Ich finde es schön, dass du die genderst.
Aus Versehen gegendert. So ist das, wenn man es trainiert hat, dann passiert es ganz von selbst. Aus Versehen. Okay, wer sind denn die Kandidaten?
Es gibt fünf.
Federige Kandidaten.
Ja, also wenn du dich nicht entscheiden kannst, helfe ich dir und natürlich auch allen anderen. Wenn du es nicht weißt, so, wir machen jetzt hier keine Bilder und ich erzähle auch nichts über die Tiere, sondern weil ich dachte, damit es ein bisschen mehr Fakt ab ist, mache ich jetzt für dich die Stimmen der Vögel, nach die zur Auswahl stehen und dann kannst du dir aussuchen, wer für dich am besten klingt.
Okay, es ist zwar der Vogel des Jahres und nicht der Vogelruf des Jahres.
Das stimmt.
Aber ich finde die Bemühung toll. Also
das kann man halt wenigstens hören, ne? Okay, also ich gebe mir große Mühe. Ich bin kein Profi, ja? Aber ich versuch's mal. Also, Vogel Nummer eins.
Das ist nicht der Zilpzalp.
Korrekt. Du musst es auch nicht erraten. Es reicht mir, wenn du dir den Ton merkst und dir überlegst, was dir am besten
gefällt. Ich merke mir das.
So, dann gibt es ein
Okay, da kam keine Wiederholung, sondern da kam noch ein Abschluss dann von dem ersten Ton, auch sehr schön.
Dann gibt es einen, den ich relativ leicht finde.
Ja, sehr platt. Okay.
So. Dann gibt's. Bei mir ist dein Gesichtsausdruck. Also wie schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Und dann haben wir noch einen letzten, dann seid ihr erlöst. Also das ist wirklich das Beste, was ich hinkriege. Ich löse das jetzt auch nicht auf. Ihr dürft mitraten. Und wenn ihr wollt, dann schreibt uns, welche Vögel das waren in der Reihenfolge, die zur Abstimmung stehen. Vogel des Jahres 26. Ich weiß, man kann das im Internet spicken, aber es ist natürlich lustiger, wenn ihr es nicht macht. Schickt uns gerne eine Sprachnachricht an Signal, WhatsApp per Mail. Wenn ihr richtig gut drauf seid, macht ihr euren Favoriten auch nochmal nach. Ihr könnt das sicherlich besser als ich.
Oh, das wäre schön, wenn wir richtig gute Imitatorinnen haben. Ich weiß es nicht. Dann bitte, her damit. Ich bin da sehr beeindruckt. Ja, ich habe mich entschieden, aufgrund des Klanges. Und
ja, bitte.
Wobei, entweder der letzte oder der zweite, wo nochmal so ein anderer Song am Ende kam. Finde ich sehr schön, die Variation. Finde ich sehr kreativ. Ist ein Ton, den ich gerne weiterhin in den heimischen Wäldern hören möchte. Deswegen, ich nehme die zwei.
Alles klar. Gut. Ja.
Das war Tweet, oder irgendwie sowas. Tweet, diddlidit. Ja, diddlidit ist natürlich super. Sehr schön.
Ich habe mich auch entschieden. Also ich wäre, also der, ich muss sagen, den besten Sound finde ich.
Ja.
Aber aus persönlichen Gründen, weil dieser Vogel mal bei mir im Hinterhof gebrütet hat, vor 2 Jahren, nämlich
Bist genau. du für die also Ente, die du gerade ganz toll nachgemacht hast? Ja.
Die Ente, die ich da gerade gemacht habe, die in meinem Hinterhof gebrütet hat. Korrekt. Den Papagei. Okay, also ich glaube, die Nerdigkeit haben wir jetzt wirklich ausgereizt.
Ja, ich glaube, das reicht. Das reicht für heute. Wir wollen ja nicht, dass ihr alle komplett durchdreht und am Ende auch so Vogelstimmen imitiert durchs Wochenende lauft. Also.
Und wenn doch, nehmt's auf für uns, bitte.
Ja, unbedingt, genau. Das brauchen wir alles, verwerten wir alles.
Auf jeden Fall, würde ich mich sehr freuen. Cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Fakt ab. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek. Und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.